Ein herzliches Willkommen, Folge 66 der Programmierbar. Wir reden heute über Nuxt.js. Und wer hätte es gedacht? 2 Wochen später sitzen wir wieder in gleicher Runde hier. In unserer internen Programmierbar-Runde ohne Gast. Das kommt daher, dass wir uns beschäftigt haben mit dem Thema ein bisschen und die Erfahrungen teilen wollten. Denn bei uns steht an, dass wir 2 Webseiten neu schreiben. Einmal die Lotum-Webseite und dann die Programmierbar-Webseite in weiterer Zukunft. Bisschen als Teaser. Die Programmierbar-Webseite wollen wir auch gemeinsam mit euch so ein bisschen dann durchkauen, wenn wir dahin kommen, die Entwicklung zusammen zu machen. Vielleicht ein bisschen Live-Coding machen, mal gucken, was wir uns dann noch ausdenken. Wenn ihr irgendwelche Ideen direkt habt, wenn ihr nur das hört, könnt ihr euch gerne melden. Sebi, Fabi, Jojo sind die 3 und Dennis, das bin ich, die heute mit euch über Nuxt.js reden möchten. Und ich denke, wir können direkt einsteigen. Fabi.
Ja, hallo.
Was ist Nuxt.js?
Ein Framework, das auf Vue.js aufbaut. Das ist vielleicht auch schon der erste Grund, weshalb wir uns heute mit Nuxt.js beschäftigen, weil, wie ihr alle wisst, schreiben wir viel mit Vue. Unsere ganzen Games, die wir, oder Großteil der Spiele, die wir schreiben, die webbasiert sind, schreiben wir mit Vue. Und Nuxt.js baut auf Vue auf und ist ein Framework, ein Opinionated Framework, um im Endeffekt sowas wie Server-Side-Rendering umzusetzen und bringt so ein paar Best Practices mit und ja, ist halt ganz groß darin, wenn man eine Server-Side-Rendered-App oder eine Static-Side-Generated-App schreiben möchte, also einfach eine isomorphe App, da läuft irgendwas auf dem Server, wird was generiert und ein Teil wird im Client generiert und das bringt Nuxt.js mit, ist im Endeffekt das Pendant zu Next.js oder so für React, ist es Nuxt.js für Vue.
Okay, 2 Fragen direkt. Du hast Opinionated Framework gesagt.
Mhm.
Das ist was?
Wenn du Nuxt.js nutzt, schreibt es dir im Endeffekt ein bisschen vor, wie du Dinge zu tun hast. Also es gibt dir eine Grundstruktur an Ordnern vor, es gibt dir, da werden wir später noch so ein bisschen drauf einsteigen. Also zum Beispiel für Routing bringt Nuxt.js schon was mit. Also du musst so ein bisschen okay damit sein, was Nuxt.js einfach mitbringt, wie Nuxt.js dir sagt, etwas zu tun. So.
Habt ihr andere Beispiele für Opinionated Frameworks? Also irgendwie ein cooles Wort, ist so. Framework, was dir viel vorschreibt, aber ist das nicht irgendwie auch jedes in gewisser Art und Weise? Da gibt es irgendwie eine klare Definitionsgrenze?
Es gibt, glaube ich, einfach Frameworks, die einfach mehr vorschreiben, also dass es einfach mehr konfigurierbar ist und es gibt halt auch Frameworks, die halt einfach deutlich statischer sind. Also grundsätzlich alle Static-Side-Generators arbeiten eigentlich mit einer vordefinierten Struktur, wie bestimmte Sachen abgelegt werden sollen.
Und du kannst ja Vue.js, kannst du ja auch ein bisschen eher opinionated fahren, indem du es per Vue CLI erstellst und so und dann er dir eine Webpack-Konfiguration sowas mitbringt, musst du es aber nicht tun. Und bei Nuxt, lehne ich mir jetzt mal weit aus dem Fenster, musst du es so tun. Also ich glaube, du könntest auch deinen eigenen Router und sowas schreiben, aber Nuxt.js ist schon sehr stark opinionated, dass halt viel vorgegeben wird.
Und dadurch funktionieren natürlich viele Sachen einfach automatisch und du hast halt eben nicht diesen Aufwand, wie wir vielleicht für unsere initialen Projekte, wo wir erstmal diese ganze Konfiguration eben vornehmen müssen. Wir haben zwar nur einen Einstiegspunkt, alles andere wird von uns definiert und das bringt eben Nuxt.js schon mit sich, dass er einfach sagt, okay, bestimmte Sachen wie zum Beispiel die Pages sind immer an einer bestimmten Stelle zu finden.
Mhm. Und dann gleich noch ein zweites Wort, was ich nicht verstanden habe, ist isomorphic wahrscheinlich.
Ich glaube, neben isomorphic kann man auch universal sagen. Ich glaube, das ist was einfach so als Pendant irgendwie auch häufig gebraucht wird. Und isomorphic bedeutet eigentlich, dass es diese hybride Form zwischen etwas, was auf dem Server laufen kann und was eben im Client laufen kann. Also dass es eigentlich, sagen wir mal, von der App her beide Welten so ein bisschen unterstützt und auf beiden Welten aufgeführt werden kann, was halt eben dann die Vorbedingung ist, um dieses Server-Side-Rendering auf der gleichen Codebasis eben ausführen zu können.
Genau. Ich glaube, der interessante Part ist wirklich diese gleiche Codebasis. Also der gleiche Code wird im Backend als auch im Frontend ausgeführt. Das ist kein unterschiedlicher Code, der da ausgeführt wird. Also da werden wir auch darauf eingehen so ein bisschen, dass halt bestimmte Funktionen, musst du dir manchmal Gedanken darum machen, eine Funktion kann sowohl einmal in deinem Node-Backend laufen, als auch im Client laufen. Und ich meine, ein Browser und ein Node-Backend sind nicht unbedingt die gleichen Environments. Also sind so ein paar Dinge, die man dann einfach beachten muss. Das ist gerade der interessante Teil, dass der gleiche Code im Backend und im Frontend ausgeführt wird.
Was könnte das denn für Code sein? Eine Formularvalidierung macht ja im Backend nicht so viel Sinn.
Zum Beispiel, und da kommen wir schon am Ende drauf, der interessante Teil ist dieses asynchrone Fetchen von Daten. Das kann bei einer Server-Side-Rendered-App das erste Mal im Server passieren und dann bei jedem Refresh im Client oder wenn du Pages navigierst. Aber je nachdem, was dein Einstiegspunkt ist, kann der gleiche Code einmal auf dem Server, sozusagen der erste für den ersten Page-Load, wird es im Server geladen und danach, wenn du refreshst oder sowas, wird es im Client geladen. Und ja, da gehen wir später so ein bisschen drauf ein, aber da ist ja interessant, weil man nutzt eigentlich nicht die gleiche Library, um asynchrone Requests zu machen.
Da ist noch ein Begriff gerade gefallen, nämlich der Server-Side-Rendering.
Mhm.
Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz definieren. Weil wenn es mir jetzt nichts sagen würde, würde ich sagen, das spuckt ein PNG aus und das wird auf der Website angezeigt. Dann ist die Seite Server-Side gerendert, gerendert worden.
Das könnte man machen, ne? Ich weiß gar nicht, ob das dann auch Server-Side-Rendering heißt. Aber ich fand ja, du hast ja gemeint, irgendwie von in unserer Vorbesprechung auch, dass Server-Side-Rendering ja eigentlich so damals mit PHP und sowas war ja schon alles Server-Side-Rendering. Vielleicht willst du das beantworten, was es ist.
Genau, also eigentlich ist der Server-Side-Rendering eigentlich so ein neumodischer Begriff, der jetzt eigentlich aber mit diesem JavaScript oder diesem Entstehen dieser diesen JavaScript-Frameworks eben dann nochmal geprägt wurde, aber das, was eigentlich klassische Webseiten schon seit jeher gemacht haben. Das heißt, man hat irgendwie eine Anfrage von einem Server, der Server holt sich über irgendwelche Operationen letztendlich aus der Datenbank die Daten, pflegt das dann in die Templates ein und liefert dir letztendlich dann eine finale HTML-Seite mit natürlich vielleicht inkludierten CSS, inkludierten JavaScript, alles, was dazugehört, um vielleicht danach noch eine Funktionalität oben draufzusetzen. Aber da wurde letztendlich immer, sagen wir, das gesamte HTML und die Inhalte eigentlich in die Seite eingebettet, mit natürlich den entsprechenden Nachteilen, dass ich für jede weitere Datenanfrage natürlich immer diesen Roundtrip zum Server habe und vielleicht auch natürlich deutlich mehr Daten jedes Mal ausliefer, weil ich jedes Mal wieder generiertes HTML mit ausliefer, was eigentlich nicht den Daten entspricht, sondern nur diesem ganzen Layout eigentlich außenrum. Und das ist natürlich das, was man durch SPAs, also diese Single Page Applications, versucht hat, ja zu meinen, zu sagen, eigentlich ändern sich ja nur die Daten eigentlich für jede Seite, aber das außenrum letztendlich, das Styling der Seite, der gesamte Aufbau des Doms, der bleibt ja gleich eigentlich identisch. Und was man eben sieht, ist eben, dass man natürlich bei SPAs einfach diesen gewissen Nachteil hat, dass eben dadurch, dass man bestimmte Teile eben erst nachlädt, auch die Seitenaufbauten natürlich deutlich langsamer sein können. Also der Server muss ja erstmal letztendlich das HTML sich abholen, bis er dann die ganzen inkludierten Ressourcen, wie zum Beispiel auch die JS-Dateien, eben die Bundles, dann laden kann. Er muss eben dann die CSS-Dateien noch nachladen und dann kann er eigentlich erst hingehen, nachdem er das JS auf dem Browser, also im Client, interpretiert hat, dass er halt auch zum Beispiel asynchrone Daten eigentlich erst nachhält, die für die Anzeige der gesamten Seite eben notwendig sind. Und das führt oftmals dazu, dass man halt eben diese berühmten Ladekringel sieht auf SPAs. Also der Benutzer muss erstmal warten, bevor er wirklich voll mit einer Webseite interagieren kann. Und gerade natürlich bei Geräten mit halt einer geringen Bandbreite ist es oftmals ein Problem, dass es halt oftmals dieses Time-to-Content, wenn sich, wie man das nennt, eben eine gewisse Zeit dauern kann, bis da wirklich der Benutzer voll mit der Seite interagieren kann. Und das ist etwas, was man mit halt diesem Server-Side-Rendering eigentlich versucht abzufangen. Also, dass beides möglich ist, also dass initial auch der Benutzer schon direkt eine vorgerenderte Seite eben vom Browser von einem Server zur Verfügung gestellt bekommt und dann im Browser angezeigt bekommt, dann einfach dieses Time-to-Content eben dadurch deutlich reduziert wird.
Ich glaube, Time-to-Content oder First-Paint ist ja auch das, was da immer so ein Begriff ist. Und ich glaube, gerade dieser First-Paint-Teil, den du ja gemeint hast, der große Unterschied bei SPA, also Single-Page-Applications und Server-Side-Rendering, ist ja wirklich, bei einer Single-Page-Application lade ich HTML, dann wird noch nichts eigentlich angezeigt, dann lade ich das JavaScript, wo mein Framework drin ist, wie Vue oder so, dann muss es gerendert werden, weil ich ja Vue brauche, um meine Komponenten, meine Seite anzuzeigen, und nachdem das ganze JavaScript das Rendering übernommen hat, also ich muss dafür das JavaScript auch laden, dann muss der Client es rendern, dann wird etwas angezeigt. Das heißt, First Paint ist HTML, JavaScript, rendern, angezeigt. Drei Schritte, so ganz, ganz grob. Und Server-Side Rendering ist halt, okay, ich frage an, dadurch, dass im Backend schon dieser Code läuft, wird dieses JavaScript laden und rendern einfach im Server übernommen. Das heißt, es wird schon eine HTML-Version ausgeliefert, die schon etwas Sinnvolles anzeigt, und zwar die gerenderte Seite. Und danach kann dann der Client das JavaScript laden und dann passiert sowas, das nennen sie, glaube ich, Code Hydration. Also dann im Nachgang wird das dann wieder reaktiv und so gemacht und dann wird alle Folgesachen würde dann der Client dann wieder rendern. Aber sozusagen diese erste was First Paint oder Time to Content ist halt viel kürzer, weil ich eben nicht erst JavaScript laden muss, bis ich etwas anzeigen kann.
Genau, das macht an der Stelle eben noch Nax, dass es eben aus diesem initialen Inhalt, also dieser Seite, die ich bekommen habe, dann wirklich eine vollständige SPA draus macht. Aber für die weiteren Operationen muss ich dann eben nicht mehr die gesamten Seiten abrufen, sondern habe dann eben nur noch die Daten, die ich eben dann von vom Client aus eben fetchen muss.
Obwohl ja schon der Unterschied ist bei einer Single-Page-Application, dass ich ja schon den gesamten Content, das gesamte Bundle aus JavaScript-Bundle ja komplett geladen habe, und bei einer Server-Side-Rendered-Application wie Nuxt ist ja so, wenn ich auf die nächste Route komme, auf die nächste Seite, wird die wirklich dann erst geladen, beziehungsweise die wird schon vorgeladen, aber ich habe nicht die gesamte Applikation schon geladen, wie es ja bei einer Single-Page-Application dann der Fall ist, ne?
Aber ich hatte Code Hydration so verstanden, dass er danach wirklich diese Single-Page-Application daraus macht, dass er zwar, sagen wir mal, die initialen Routen vielleicht für die Optimierung auch direkt vorlädt, aber dass alles andere eigentlich dann wirklich die reinen Daten Operationen nutzt, die du zum Beispiel in deinen Komponenten dann irgendwie hinterlegt hast. Dass er danach wirklich eine vollständige SPA draus gemacht hat.
Also ich glaube schon, dass er, also deswegen gibt es ja zum Beispiel sowas wie ein Modul, das es zum Beispiel gibt, ist Next Link. Also wenn ich irgendwie einen Link auf eine nächste Seite habe, auf eine nächste Route, dann ist es so, wenn ich dieses Next Link Element nutze, dann würde er schon, wenn ich auf der Seite A bin, schon mal Seite B vorladen. Also es ist schon so, dass er die Seiten dann wieder anfragt und glaube ich nicht da in dem Fall dann eine Single Page Application ist und schon die nächste, also er hat dann nicht alle möglichen Seiten schon geladen, das gesamte Bundle geladen. Würde ich jetzt sagen. Aber daran merkt man auch, dass wir uns, also das ist ja auch vielleicht der Punkt, wir sind gerade an einem Stand, dass wir uns theoretisch damit beschäftigen, ne? Und einfach mal verstehen, wie funktioniert das Ganze, ist es für uns relevant oder nicht so. Und das sind wahrscheinlich die Sachen, die man dann, wenn man es wirklich aktiv einsetzt, auch nochmal besser unterscheiden kann.
Wieso bauen wir es nicht mit PHP?
Das ist eine gute Frage. Ich kann kein PHP.
Das ist ja komplett server-side rendered und jetzt kommt ihr.
Also bei PHP natürlich hast du immer auch vielleicht die Frage, wie du bestimmte Daten dann in das PHP reinbekommst. Also wie du letztendlich auch dann mal das ganze Content Management vielleicht drumherum machst. Und da bietet einem Next natürlich auch sehr viel, sag mal, diese Welten eben zusammenzuführen und zu sagen, du kannst zum Beispiel auch irgendwelche Daten in Markdown hinterlegen, in CSV-Dateien hinterlegen. Gerade mit dem Content-Modul, was wir dann später noch ansprechen werden, ist es sehr einfach möglich, diese ganzen verschiedenen Datenquellen eben zu sammeln und zu integrieren. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass eben Next eben noch sehr viel mehr drumherum dir anbietet und eben halt nicht jedes Mal, glaube ich, den gesamten Inhalt eben lädt, sondern an der Stelle eigentlich nur noch, sagen wir, alle Daten, die eben asynchron zur Verfügung stehen müssen, dann eben an der Stelle nachlädt.
Und vor allem haben wir einfach auch noch Vue.js, ne? Also wir haben ja im Client, es gibt ja immer noch genug Part, der im Client halt auch passiert. So. Und all das, also sobald es dann im Client ausgeliefert ist, haben wir ja trotzdem Vue.js und unsere Applikationen so, wie wir sonst bauen. Wir haben halt nur diesen Time-to-Content, der First Paint halt optimiert, aber haben halt eine Applikation, die für uns in einem Stack funktioniert, was mit dem wir sehr, sehr gute Erfahrungen haben. Ne? Und wie gesagt, ich kann kein PHP.
Du programmierst doch nicht eben diese beiden Welten. Du hast nicht nur PHP mit deinen Templates, die du mit Inhalten füllst und dann vielleicht nochmal irgendwie JavaScript-Teile obendrauf, weil du hast ja wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die halt wirklich dynamisch während der Laufzeit im Browser laufen sollen, um dem Benutzer halt eben eine gewisse Funktionalität und Interaktivität bereitzustellen. Und das kannst du eben auf der gleichen Codebasis machen, dass du sagst, die gleichen Komponenten, die teilweise auch im Server dann schon vorgerendert werden. Es gibt auch Komponenten, die dann wirklich auch nur, sag mal, im Client laufen können. Die werden sozusagen als JavaScript nur ausgeliefert und haben dann keine Backend-Seite-Funktionalität oder Entsprechung. Aber das machst du sozusagen auf der gleichen Codebasis. Und deswegen bewegst du dich eigentlich nur in einem Raum, in dem du deine Applikation definierst.
Universal Apps, also wir waren ja isomorphic, Universal, verstehe ich dann so, das sind auf jeden Fall immer JavaScript. Es könnte jetzt keine Universal Rust App geben, weil Rust im Browser nicht läuft.
Ich weiß nicht, ich glaube, isomorph beschreibt ja erstmal nur der Punkt, dass die gleiche Codebasis im Backend und im Frontend ausgeführt wird. Von daher, ich kenne jetzt keine...
Ich auch nicht, ja. Also genau, ich kenne nur letztendlich die Varianten, die halt auf irgendwelchen JS-Frameworks arbeiten, aber ich glaube, das ist schon eine Besonderheit letztendlich, dass du halt mit Node.js und JS im Browser halt eben die gleiche Laufzeitumgebung in
auf der JS im Browser hast. Ist halt die einschränkende Komponente.
Ja, ne? In dem Fall.
Und nochmal ganz kurz bei Single-Page-Applications. Der Content wird ja trotzdem nachgeladen, richtig? Also wenn ich jetzt irgendwo anders hinter navigiere, habe ich dann praktisch, der Content-Teil ist der noch nachgeladen wird. Aber alles außenrum ist praktisch einmalig, was ich runterlade.
Also bei einer Single-Page-Application, genau, lädst du das JavaScript und sowas, lädst du, also ich weiß nicht genau, was du meinst mit einmalig, aber lädst HTML, also, JavaScript und CSS.
Ich gehe auf irgendeine Webseite, programmier.bar beispielsweise, da wird alles geladen, alle Styles, alle JavaScript-Files und so weiter. Wenn ich jetzt da auf eine Unterseite navigiere, dann wird nur der Content dieser Unterseite geladen, der ist nicht von Anfang an da, richtig? Sondern der wird auch, also da geht es schon auch darum, dass Komponenten noch dynamisch nachgeladen werden können.
Inhalte dieser Komponenten werden dynamisch nachgeladen, also deine User-Daten oder ähnliches, die werden natürlich, asynchron nachgeladen. Das heißt, dann siehst du irgendeinen Spinner oder irgendwas, je nachdem, und die werden dann asynchron nachgeladen. Und diesen Teil dieser User-Daten ist halt beim Server-Side-Rendering so, kann auch zum Teil schon auf dem Server geschehen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass, keine Ahnung, wenn deine User-Daten geladen werden müssen, ist halt meistens so eine Server-Server-Kommunikation meistens ein bisschen schneller, um die Daten zu übertragen, als wenn du als Client halt diese Einzel-Requests machst. Genau, es kann zum Teil dann eben schon auch dieser dynamische Teil deiner User-Daten kann auch schon der Server laden.
Aber statische Seiten würden komplett schon da sein. Nee, kann ja auch nicht sein. Oder statisch, würde man, also doch, ja. Beispielsweise, man hat ein Impressum, um es jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen. Ein Impressum ist einfach nur Text, der da ist. Der würde bei einer Single Application, auch wenn der auf einer Unterseite sozusagen ist, trotzdem schon direkt mitkommen, oder ist das was man dynamisch nachladen würde? Den Text des Impressums.
Würdest du natürlich auch dynamisch nachladen. In dem Fall vielleicht auch nur in irgendeiner abstrahierten Form, also als JSON, also dass du vielleicht gar nicht als HTML lädst, sondern irgendwie in einem anderen Format, was du dann halt eben clientseitig dann nochmal auspackst und in die entsprechende Repräsentationsform überführst.
Mhm. Aber ich meine, das ist ja das aber auch die Entscheidung einfach, wie du es machst, ne? Wenn du es in deinem HTML fest eingebettet hast und da irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, unser Impressum in unseren Spielen, da haben wir einfach, haben wir den auf Englisch und auf Deutsch, haben wir den in mehreren Sprachen, aber da sind einfach HTML-Files, die direkt mitgeladen werden. Da laden wir jetzt nichts asynchron später runter. Es wird beim ersten Mal Laden der Applikation schon mitgeladen, die Seite.
Mhm. Aber das heißt, die Anwendungsfälle für eine Single-Page-Application sind schon auch irgendwie begrenzt auf nicht zu große Projekte, oder kann man damit alles umsetzen?
Single-Page-Application ist ja eher der andere Weg, dass du sagst, du hast eher wirklich so einen reinen Rich-Client und hast dann mal auch teilweise sehr, sehr große Funktionalität, auch ein sehr breites Spektrum an irgendwelchen Inhalten, die dargestellt werden müssen. Und dass es eher darum geht, diese Sachen halt möglichst effizient über irgendeine Datenschnittstelle in einem JSON-Format oder über eine REST-API dann eben anzufragen. Also würdest eher, glaube ich, eine Single-Page-Application immer für eher eine große Middleware oder wirklich so ein Rich-Client halt eben implementieren. Dafür macht es auf jeden Fall Sinn, dann zu sagen, wenn sich nur Daten ändern für jede Unterseite und sagen wir, die oftmals auch das gleiche Format haben und ich sagen wir, die gleichen Schemas, die gleichen View-Komponenten für die Anzeige der Daten eben nutzen kann, dann macht es auf jeden Fall dort viel mehr Sinn, dann eben eine Single-Page-Application zu nutzen und für natürlich kleinere Seiten wie jetzt eine Firmenswebseite eher zu sagen, das sind natürlich oftmals statische Inhalte, die sich sehr selten eben ändern und dafür macht es eigentlich dann keinen Sinn, wirklich eine SPA zu verwenden.
Genau.
Aber jetzt haben wir aber wir wollen ja gar nicht über SPAs reden heute.
Nö, genau, nur im Vergleich eher zu
dem. Ja, zur Differenzierung ist das ja wichtig.
Aber es heißt, wir haben jetzt ja SPAs, wir haben Server-Side-Rendering und ich meine, was du ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen hast, so statische Seiten, also ist ein Teil, den ja Nuxt auch mitbringt, ist ja dann Static-Site-Generation, also dass wirklich dann im Endeffekt gar kein kleinen Teil mehr groß aus, also dass die komplette Seite, da gibt es dann keine asynchronen Daten oder so, die dann geladen werden. Es ist einfach so, dass wirklich statische Seiten auf irgendeinem Server abgelegt werden. Das heißt, da brauchst du, da wird dann nichts Dynamisches mehr auf der Serverseite gemacht. Da ist zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, wenn du einen Blog machst, so, dann kann es halt sein, dass wenn du einen Static Site Generated Website machst, dass einfach alle Blogbeiträge vorher angelegt werden. Du hast zum Beispiel so eine dynamische Route, wie, nehmen wir jetzt einfach mal, du hast eine URL, die ist /blog/ID. Und dann kannst du halt mit Nuxt einen asynchronen Teil schreiben, der sagt, okay, diese ID kommt von einem Backend, die kannst du laden, da gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Artikel oder so. Und beim Deployen der Seite würde Nuxt Folgendes machen, dass es einmal diesen Endpunkt angeht und sagt, okay, ich lade alle diese 100 Blog-Einträge und lege für jeden dieser Blog-Einträge wirklich eine statische Seite an, sodass ich die am Ende einfach auf einem Webserver hosten kann und dein Client wirklich nur noch diese Seiten anfragen muss. Was natürlich der Nachteil daran ist, du musst, um neue Inhalte zu publishen, dann immer diese neuen statischen Seiten generieren. So, also es ist jetzt nicht ein Use Case für jegliche Seite, aber zumindest bringt es das auch mit, dass im Endeffekt beim Erstellen, beim Deployen einfach eine Seite komplett dann erstellt wird. Zum Beispiel ist die Nuxt.js-Seite selbst ist eine Static-Site-Generate-Seite, weil da ist es halt Dokumentation, da gibt es jetzt keine großen dynamischen Inhalte. Also die Seiten verändern sich, es kommen da jetzt nicht ganz viele Seiten mit dazu, da reicht es vollkommen, die Seite bei, wenn es neue Inhalte gibt, einfach neu zu deployen oder neu zu generieren. Das ist vielleicht auch noch ein Teil, auf den wir jetzt heute nicht so stark eingehen, weil es für uns nicht wahrscheinlich nicht so relevant ist, aber zumindest, der Julio wackelt schon ein bisschen im Kopf, vielleicht auch doch, stimmt schon, eigentlich für unsere
mehr,
eigentlich
stimmt. Ich finde es sogar relevanter, das ist eigentlich genau unser Use Case, wenn man sich tatsächlich unsere Webseite ansieht. Aber das Schöne ist halt, dass wir mit Nuxt letztendlich beide Optionen haben, also dass wir sozusagen diese Server-Side-Rendered einfach nur haben, was es einfach ermöglicht, dann eben noch benutzerspezifisch auch Inhalte der Seiten anzupassen. In unserem Fall ist aber ja so, wir haben wirklich eine statische Seite, die wir eigentlich vorgenerieren können. Wir haben sehr selten natürlich neue Inhalte, wenn jetzt irgendwelche neuen Stellenanzeigen hinzukommen, die es eigentlich benötigen, dass wir halt die ganze Seite neu generieren. Aber mit Nuxt haben wir eben halt die Möglichkeit, das gleiche Framework zu nutzen, um diese Inhalte eben abzubilden.
Und Vorteile dieser Static Site Generation sind dann, dass man praktisch keinen Server braucht oder keine Compute Power sozusagen auf dem Server. Es ist auch schneller wahrscheinlich dann.
Du kannst es halt auf dem CDN dann ablegen. Also normalerweise, wenn du es natürlich als Server Side-Rendered-Funktion hast, brauchst du ja immer Node.js-Server. Das heißt, du hast auch ein zentrales Hosting irgendwo und aus der ganzen Welt. Wenn deine Seite jetzt so eine Reichweite hat, musst du immer auf diese zentrale Serverfarm gehen. Und bei generierten Seiten kannst du es halt auf dem CDN ablegen und dann halt in den Knoten weltweit verteilen, sodass du natürlich da auch, sagen wir, wirklich diese Roundtrip-Zeit deutlich verkürzen könntest. Ich glaube, der andere Use Case, dass wir einfach sagen, wir haben halt eine sehr wenig sich ändernde Inhalte über die Zeit und deswegen können wir jedes Mal, wenn wir neue Daten einpflegen, auch wirklich die Seite neu generieren. Und gerade wenn man sagt, man hostet das sowas wie auf Netlify oder auf anderen Repository-based Systemen, dann kriegen wir auch mit, welche Sachen haben sich geändert, welche Sachen müssen überhaupt neu gebaut werden, dann neu gepusht werden. Also hat man schon einen sehr großen Automatismus, was überhaupt dann neu bereitgestellt wird an Informationen.
Ja. Und ich glaube, das ist auch der Interessante, was du gerade nochmal meintest, mit Compute Power, haben wir jetzt gar nicht so explizit angesprochen, aber das ist ja schon etwas, wenn ich eine Server-Side-Rendered-App habe, dann muss ich natürlich, brauche ich Computing-Ressourcen, die ich vorher auf meine Clients verteilt habe, die einfach das Rendern übernehmen. Ist halt jetzt so, wenn ich halt mehr Requests auf meinen Client oder auf meine Applikation habe, muss ich natürlich jetzt auch einen Server haben, der halt parallel diese ganzen Seiten für meine User rendern kann, was halt vorher, die Compute Power brauchte man vorher nicht. Ne? Mhm. Was im Endeffekt bedeutet, musst du ein bisschen Geld dafür ausgeben.
Ja, du musst natürlich genauso skaliert irgendwie aufbauen. Also das ist schon ein bisschen Infrastruktur, die du brauchst dann halt serverseitig, um das dann abzubilden.
Ja. Genau, das ist schon, und das ist, denke ich, schon auch ein Punkt, den man einfach, den du bei Sparse sowie Static Generated Sites halt nicht hast. So. Mhm. Und das ist schon einfach was man mit einpreisen muss. Hast du jetzt einfach eine Infrastrukturkomponente mehr, die etwas tut. Und je nach Requests auch nicht zu wenig wahrscheinlich.
Ein weiterer Vorteil, den man halt für Server-Side-Rendered-Seiten eben anführen kann, ist eben, dass sie natürlich deutlich SEO-freundlicher sind. Also das ist oftmals ein Problem. Heutzutage glaube ich nicht mehr ganz so massiv, weil auch die Suchmaschinen wirklich auch sich SPAs angucken und dort sämtliche Inhalte versuchen zu crawlern. Das war halt zu Beginn und ich glaube auch viele Suchmaschinen machen es auch noch nicht vollständig, eben nicht so. Da war es eben so, wenn man halt dann eine leere, nackte HTML-Seite mit einem Diff-Element, wo dann letztendlich die SPA gerendert ist, bekommen hat, hat der Browser eben nicht das entsprechende JavaScript geladen und sich erst dann die Inhalte der Seite anguckt. Und das ist natürlich auch etwas, was man erreichen will, dass man sagt, also für alle Suchmaschinen habe ich da eigentlich eine sehr SEO-freundliche, optimierte Version, die ich dort bereitstellen kann.
Ja, auf jeden Fall.
So, und welche Richtung investigieren wir jetzt einfach? Jetzt schauen wir uns Nuxt an ein bisschen.
Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir so ein bisschen erstmal erklärt, was ist denn...
Welche Probleme löst Nuxt für uns?
Ja, oder Server-Side-Rendering im Allgemeinen, ja. Dann können wir mal schauen, wir haben ja schon viel gesagt, so opinionated, was sind denn diese ganzen Opinions, die Nuxt irgendwie mitbringt und wie baut man das so ein bisschen auf? Vielleicht wollen wir mal einsteigen mit, wie man eigentlich eine Nuxt-App erstellt, so?
Mhm. Ja, also es gibt eigentlich zwei Wege, die alle sehr schön einfach sind. Es gibt da vom Nuxt-Team so ein Scaffolding-Tool, nennen sie es, also etwas, was halt einfach die ganze Erstellung wie die Vue CLI eben mitbringt. Das heißt, man kann dort einfach sagen, über entweder npx create oder npx Vue Nuxt create app mit deinem Projektnamen ein neues Projekt erstellen und dann kriegst du einfach so verschiedene Abfragen. Also es wird dich erstmal gefragt, welche Programmiersprache möchtest du verwenden? Also es bietet auch einen vollen Test. Was wird leider nicht unterstützt. Die beiden Optionen sind JavaScript und TypeScript, aber du kannst zumindest schon mal TypeScript verwenden und vielleicht irgendwann auch Rust. Nein. Welches UI-Framework möchtest du nutzen? Also möchtest du sowas wie Tailwind CSS, Utify Element oder irgendein anderes Component-Framework benutzen, wenn du halt wirklich eine aufwendige App baust, kann ich das natürlich unterstützen.
Welches hast du genommen?
Ich habe bisher, sag mal, noch keins genommen. Ich habe auch, wie gesagt, wir haben uns das alles, das Wissen, sehr viel angelesen und das Einzige war so eine kleine Beispiel-App, die ich einfach mal damit programmiert habe, aber in der Tiefe nicht wirklich alle
was
Funktionen.
Wie das hieß, was der Benny jetzt für unser Admin-Frontend genommen hat? Das UI-Framework, er hat es uns gesagt, aber ich habe es vergessen.
Element
UI. Element ist auch in der Liste mit
genau.
Gott sei Dank. Geguckt.
Also Element, Element UI ist das, was ich am häufigsten verwendet habe. Ich habe auch schon verschiedene andere ausprobiert, wie Beautify und Element UI. Ja, bietet schon sehr viele Komponenten. Was ich inzwischen auch ganz interessant finde, ist Quasar, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr als letztendlich nur eine reine View-Component-Bibliothek.
Okay, also das kommt da schon mit.
Genau, also du hättest die Unterstützung, also die haben, glaube ich, sich einfach sehr viel Mühe gegeben, um gerade dieses Vue Create oder Nuxt Create App einfach möglichst komfortabel für den Entwickler zu gestalten, dass du halt einfach sehr schnell letztendlich dein Template dann erstellen kannst. Und es wird die Frage auch noch weiterhin, möchtest du bestimmte Nuxt.js-Modules? Also es gibt auch sozusagen noch Erweiterungen von Nuxt.js, die einfach die Funktionsumfang so ein bisschen erweitern. Das hat so die Frage zum Beispiel, möchtest du Axios für irgendwelche asynchronen Requests nutzen? Möchtest du PWA-Support haben? Oder auch, sagen wir mal, das neue Content-Module, was, glaube ich, sehr spannend ist für uns. Möchtest du das gleich mit installieren? Also du kannst alles natürlich auch nachträglich noch konfigurieren. Es gibt da wirklich eine ganze Reihe von Modules, die eben für Nuxt unterstützt werden, die zum Beispiel auch sowas wie eine Sitemap, die erstellen können. Mhm. Und dann weitere Frage, Linting-Tools, Testing-Frameworks,
den Rendering-Mode. Ich möchte noch ganz kurz unterbrechen dafür, Jo. Ja. Ich bin noch zwei Schritte vorher bei UI-Framework noch mal kurz hängen geblieben. Und ich darf mich outen, dass ich da nicht so tief drin bin in den ganzen Sachen. Nuxt hat doch erst eine klare Verbindung mit Vue.
Mhm. Ja.
Und ist nicht Vue auch in gewisser Weise ein UI-Framework oder gar nicht?
Vue ist ja eigentlich eher eine UI-Runtime, würde ich sagen. Also das ist eher so ein bisschen low-level. Du hast letztendlich die Möglichkeiten, Komponenten zu definieren, also so abgegrenzte Elemente deiner Seite, die eine bestimmte Funktionalität übernehmen. Aber es ist noch nicht so, dass es dir standardisierte Komponenten schon bereitstellt, wie zum Beispiel ein Slider, irgendwie eine Kalenderfunktion oder ähnliches, ein Date-Picker. Und das sind etwas, was sozusagen dann diese UI-Frameworks dann eben mit sich bringen.
Das sagt dir nicht, wie deine Seite aussieht. So. Das hat überhaupt gar keine Meinung darauf, wie deine Seite aussieht.
In unseren Spielen beispielsweise haben wir dann einfach gar kein weiteres UI-Framework oder das alles selbst machen.
Nee, das haben wir alles selber gemacht. Aber das kannst du dir wie Bootstrap vorstellen, Dennis.
Ah. Bootstrap View ist auch eine der UI-Frameworks, die du da auswählen kannst.
Also es ist praktisch einfach nochmal ein Aufsatz für klassische Webseiten, in Anführungsstrichen, dass man es einfacher hat, eine normale Webseite zu bauen.
Genau.
Okay. Gut. Verstanden.
Genau, ich hatte eben schon angeführt, Linting, Testing Framework, also alle Präferenzen, die du hast, kannst du dann eigentlich eben per Klick einfach aktivieren und das wird dann für dich dann konfiguriert und ein entsprechendes Template erstellt, auf dem du dann direkt loslegen kannst und deine ersten Inhalte für die Seite bereitstellen kannst. Und genauso ist, glaube ich, das Hosting, das habe ich noch nicht angeguckt, soweit bin ich noch nicht gekommen, also dass du auch entscheiden kannst, hast du halt eben so einen Static Site-Generated Ansatz oder brauchst du halt irgendwie Node.js-Environment, weil auch danach letztendlich bestimmte Einträge in deiner Konfigurationsdatei hinterlegt werden können. Also alle diese Sachen beeinflussen zumindest natürlich zum gewissen Teil so ein bisschen auch dieses Setup, was auch an entsprechenden Web-App-Plugins zum Beispiel schon hinterlegt ist. Zum anderen werden aber oftmals auch wirklich nur Konfigurationssachen geschrieben in einer globalen Datei, die du auch nachträglich noch verändern kannst.
Ja. Welcher Version sind wir in Nuxt?
2.13.3.
2.13.3, okay. Cool. Das klingt ja total easy peasy, das einfach mal auszuprobieren.
Ja, genau. Ich glaube, easy peasy, also ich bin mal gespannt, wie man dann wirklich beim Ausprobieren, ich glaube, der interessante Teil wird dann wirklich so, wenn man dann Server-Side rendert, ist so zu verstehen, was passiert denn eigentlich wo. Ich weiß nicht, vielleicht steigen wir sogar damit mal so ein bisschen ein. Also wir können ja vielleicht, also was ja am Ende rauskommt, ist, wenn wir dieses Scaffolding genutzt haben, Scaffolding-Tool von Nuxt, ist ja, wir haben eine Ordnerstruktur und wenn wir schon vorhin mal, vielleicht können wir uns mal nach der Ordnerstruktur so ein bisschen durchhangeln. Und lass uns doch mal vielleicht anfangen mit dem Teil Pages. Ich greife jetzt mal so ein bisschen vorweg, aber dann kommen wir vielleicht in diesen asynchronen Teil rein, den ich da eigentlich relativ interessant finde. Also Pages sind bei Nuxt eigentlich das, was oder andersrum gesagt, es gibt den Ordner Components und es gibt den Ordner Pages. Und beides sind View-Komponenten, wobei Pages immer meine Hauptseite ist, die geladen wird und in Components liegen dynamische Unterkomponenten, also irgendwelche Child-Components, die darin angezeigt werden. Das ist, glaube ich, erstmal diese beiden Ordner, die es gibt, die man auch konzeptionell so ein bisschen unterscheiden muss, weil es halt gerade für diesen asynchronen Teil relativ interessant ist. Es gibt nämlich zwei Methoden, wie ich in Nuxt asynchrone Daten laden kann. Da gibt es einmal die Methode AsyncData und die Methode Fetch.
Was sind denn asynchrone Daten?
Ich wollte halt nur sagen, dass natürlich so das Besondere auch dieser Page-Komponenten ist, dass es halt diese zusätzlichen Eigenschaften natürlich dir bereitstellt. Also was du jetzt gerade angesprochen mit Async-Data oder Fetch sind sozusagen Erweiterungen deiner View-Komponente, die halt speziell für Pages diese Funktionalität bereitstellt. Das hast du halt sozusagen nur in diesem Page-Component hast du diese Erweiterung wie Async-Data.
Genau. Da gibt es so ein paar Erweiterungen. Ne? Diese Asynchronen wären ein Punkt davon. Also genau, Pages haben einfach ein bisschen mehr Funktionalität, als eine normale Komponente bekommt in Nuxt. Also Nuxt erweitert eine Page um bestimmte Funktionalität. Und du musst halt wissen, was kann eine Page und was kann eine Component, die ich einfach nur einbinde. Und deswegen meine ich nur, der interessanteste Teil, wo es jetzt auch mit der Version, ich weiß gar nicht, auch zwei irgendwas sich ein bisschen was gedreht hat, ist halt dieser Async-Data und der Fetch-Teil. Aber genau.
Okay,
und die Frage war, was sind asynchrone Daten?
Auf der Lotum-Webseite, was wäre eine Page, Impressum, Startseite?
Genau, also Page ist eigentlich
Jobs, ja. Home, About, ja.
Okay.
Alles sozusagen, das, was du auch in der Navigation siehst. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man noch erwähnen sollte bei Pages. Alles, was du in diesen Pages-Ordner reinsteckst, sind eigentlich dann wirklich auch Elemente, die später in deiner Hauptnavigation zu finden sein werden. Das heißt, also du würdest zum Beispiel eine Page Home.View anlegen, wo du dann letztendlich deine Startseite hinterlegst.
Okay, und was ist dann auf meiner Jobseite zum Beispiel asynchron?
Ja gut, es ist so ein bisschen, muss nicht unbedingt was sein, aber es kann natürlich sein, wenn wir jetzt eine Seite haben, die zum Beispiel userspezifische Daten lädt oder so, dann ist ja, also alles, was du mit einem API-Call laden möchtest. Das kann jetzt sein, du möchtest in deiner Seite die Inhalte, wirklich den Text von irgendeinem CMS laden oder so, dann wäre das ein asynchroner Aufruf. Also alles, was du
gegen einen... Aber das ist jetzt nicht serverseitig gerendert.
Doch, das wird dann auch.
Genau, und das ist einfach nur erstmal grundsätzlich diese Funktion Async Data und Fetch ist einfach alles, was ein asynchroner Aufruf ist, beispielsweise gegen einen CMS oder so. Also irgendwas, was ich asynchron laden möchte, was wenn ich den Code schreibe, einfach keine fest definierten Daten sind, die irgendwo in meinem Bundle liegen.
Also das, okay, ich habe auch dann diese View-Komponente, die wird auf dem Server ausgeführt und da macht sie diesen ganzen Kram, den sie eigentlich im Browser nach meinem Weltbild machen müsste und, okay.
Ja, macht's nicht alles auf dem Server. Das ist, da fängt es dann an.
So kompliziert.
Genau, da fängt es dann an, interessant zu werden. Also, wenn wir mal vor, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Version es ist, wenn wir mal vor Version 2.x gehen, wo sich Fetch verändert hatte, dann war das Verhalten wie folgt. Das Async Data oder Fetch konntest du aufrufen und das wurde vor den ganzen Lifecycle-Hooks gemacht. Also bevor on create, before create und sowas, wurde das aufgerufen, was im Endeffekt bei so einer Server-Side-Rendered-App wie folgt aussah. Wenn du eine nächste Seite geladen hast, wird eine Loading-Bar angezeigt, bis diese asynchronen Daten geladen werden, weil es wird vorher nichts gerendert. Das heißt, wir können das sowohl serverseitig als auch clientseitig machen, weil der Server lädt das Ganze vor dem Rendern, wartet, bis die Daten da sind, rendert es dann, schickt es an den Client. Und wenn das clientseitig mal passiert, ich weiß nicht, wann es im Client passiert, ich glaube, es ist irgendwie so, die erste Seite wird serverseitig gerendert, wenn ich auf die nächste komme, würde diesen asynchronen Teil der Client machen. Also dieser, je nachdem, wie der Client das aufruft, kann das mal im Client und auch im Backend passieren, dann würde so eine Loading-Bar gezeigt werden. Das bringt Nuxt auch mit, da ist so eine Standard-Loading-Bar, die kannst du auch überschreiben, aber das würde eben alles vor dem Rendern passieren, dieses ganze Laden der asynchronen Daten, wenn du es im Fetch- oder Async-Data-Block machst.
Ja, weil sonst kann das ja nicht...
Genau, sonst kann das nicht anzeigen. Das ist auch ein bisschen das Schöne, was halt viele sagen. So, der Einstieg ist manchmal ganz schön, weil ich muss mir nicht darum Gedanken machen, wie sieht eigentlich meine Seite aus, bevor irgendwelche Elemente geladen sind, muss ich irgendwelche Spinner in Unterkomponenten anzeigen. Also muss mir nicht Gedanken machen, okay, Seite ist schon gerendert, aber es sind noch gar nicht alle Daten da. Wie sieht es bis dahin aus? Weil das halt bis vor der Version, das glaube ich Mitte letzten Jahres ist das irgendwie gekommen, mit der Veränderung, dass Fetch auch anders laufen kann, wurden diese Daten einfach komplett vor dem Rendern geladen. Und genau, dieser Code kann halt entweder im Server oder im Client ausgeführt werden. Was aber auch darin bedeutet, dass wenn ich definiere das in meiner View-Komponente, und es ist auch übrigens so, und das war jetzt der Unterschied, dieser Teil konnte bis vor kurzem nur in Pages ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich einer Unterkomponente Daten, asynchrone Daten mitgeben möchte, musste ich die per Property übergeben. Das heißt, ich habe sie in dem Fetch-Block geladen, dann oder in dem Async-Data-Block, dann wurden sie an die Page übergeben und die Page kannst du dann per Properties einfach an deine View-Komponenten untergeben. Aber ich konnte keinen Async-Data oder Fetch in einer Komponente, die es in diesem Components-Ordner lebt, konnte ich nicht aufrufen.
Konntest du an der Stelle auch schon, sag mal, Stores verwenden, Vue.x-Stores, um Daten vielleicht an Unterkomponenten? Das ging früher schon, ja, so habe ich das auch verstanden. Dass du sagst, zum Beispiel in einem Fetch-Block bereitest du dann letztendlich einen Store-State vor und alle Unterkomponenten holen sich dann eher aus diesem globalen State dann ihre Zustände heraus, die sie jetzt gerade anzeigen wollen. Aber so wie es ja natürlich oft eigentlich, sag mal, in Apps auch haben, dass wir sagen, die Page ist dafür verantwortlich, die gesamten Daten irgendwie zu holen und, sag mal, dann an die Komponenten über Properties oder so einen Global State dann bereitzustellen. Das ist immer Aufgabe letztendlich der zentralen Einheit der Page.
Genau, ja, das ist genau nochmal ein guter Punkt. Das sind eigentlich die beiden Ansätze gewesen, ja. Properties oder halt Store, weil das ist auch was wie der Punkt Opinionated. Man kann sich zwar entscheiden, den Store nicht zu nehmen, aber Nuxt nutzt unten drunter Vue.x. Das ist, also man kam eigentlich, glaube ich, selten drum rum, es da einfach auch den Store mitzunutzen. So, deswegen gibt es auch den Folder Store dann da. Genau. Und jetzt ist es so, dass sie das umgebaut haben. Das Async Data läuft immer noch komplett vor dem Rendern, aber Fetch läuft nach dem, glaube ich, wenn wir in diesen Lifecycle-Hook sind, nach dem Before Create oder sowas. Vor dem Mounted läuft es auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, in welchem Lifecycle-Hook, aber...
Ja, du hast schon eine Referenz auf das, auf die Component und kannst da
auch genau, operieren. Du kannst, weil vorher war es auch so, das gehen wir schon sehr ins Detail, aber man hat in diesen asynchronen Funktionen immer etwas returned, also ein Objekt returned und Nuxt hat es dann beim Rendern an der Komponente überschrieben, aber man hatte jetzt keinen Zugriff auf this, man konnte jetzt nicht sagen in der Komponente, keine Ahnung, this.date equals irgendwas, sondern man hat immer ein Objekt returned, musste diese Properties dann auch definiert haben in seiner Komponente und Nuxt hat die dann einfach beim Rendern direkt initialisiert mit dem, was da rauskam. Weil es wurde halt noch nichts gerendert, die Komponente wurde noch überhaupt nicht aufgebaut. Und jetzt haben sie das halt verschoben, man hat diese Fetch-Methode, die kann jetzt auch, und das ist jetzt das Schöne, was damit kommt, kann man auch in Komponenten nutzen, also man muss nicht mehr alles in der Page machen. Und aber es ist jetzt halt so, dass es halt innerhalb der Lifecycle-Hooks von Vue gemacht wird. Das heißt, es wurde schon angefangen zu rendern. Das heißt, man hat ja in Vue auch nicht die Möglichkeit, während des Renderns irgendwie auf was Asynchrones zu warten. Kennen wir auch, wenn wir irgendwas in Mounted oder so machen, können wir das nicht awaiten. Und das heißt, ab jetzt, wenn man Fetch nutzt in der neueren Version, muss man sich jetzt um so Sachen Gedanken machen wie, okay, was passiert denn, wenn meine Komponente noch nicht ganz geladen ist, weil ich irgendwas in Fetch lade, muss ich irgendwie einen Spinner anzeigen oder ähnliches. Aber man hat dann jetzt auch schon Zugriff auf den This-Kontext und so. Es sitzen vielleicht schon sehr, wir springen gerade schon sehr ins Detail rein, ne?
Ich habe auch gar nicht den Unterschied zwischen Async Data und Fetch jetzt verstanden.
Also ich glaube, zur Erklärung nochmal für Async Data. Async Data ist eigentlich dafür da, dass du an der Stelle irgendwie ein Promise rausgibst, was dir deine Daten bereitstellt.
Wo gebe ich das dann raus?
Das gibst du, letztendlich baust du genauso, wie du es bei normalen Single-File Components hast du ja letztendlich so einen Default-Export, wo du ein Objekt zurückgibst. Und das ist letztendlich ja ein View-Objekt, was wir dann nochmal über Class-Component jetzt wrappen würden. Und an der Stelle würdest du sagen, es gibt halt eben diese Async-Data-Funktion. Die wird aufgerufen, die wird automatisch letztendlich von Nuxt aufgerufen. Es guckt sich deine Komponente an, die du übergeben hast oder die returned hast. Und da gibt es halt eben diesen Async-Data-Teil. Und das ist das, was letztendlich Nuxt beim Aufbauen der Seite aufruft. Und an der Stelle kannst du sagen, wie kommst du an deine Daten? Also gibst du zum Beispiel dann, machst du einen Promise-Aufruf, lädst du deine Daten irgendwie asynchron von einem CDN, von irgendeinem anderen System und bearbeitest die in irgendeiner Form und Weise und gibst die dann zum Beispiel in dem Promise dann zurück. Oder über Async Await kannst du an der Stelle auch verwenden. Das heißt, du hast auf jeden Fall da eine asynchrone Methode, die halt irgendwelche Daten...
eine Komponente zurückliefert?
Keine Komponente, die liefert dir erstmal nur die Daten zurück. Die Daten werden dann sozusagen in die Daten, die du an der Komponente an sich definierst. Du hast ja immer diesen normalen Data-Block auch bei Vue Components. Mit denen wird das gemerged. Also du hast eigentlich diese beiden Bereiche, Async Data und Data. Und letztendlich ist das, was deine Komponente an Daten erhält oder als Data-Objekt, die gemergte Version von diesen beiden Quellen.
Aber die Komponente erhalte ich nicht, wenn eins noch fehlt. Also ich erhalte die Komponente erst, wenn Async Data dann noch aufgelöst
genau.
ist?
Genau, Async Data muss durchgelaufen sein. Vorher okay. wird überhaupt nicht angefangen zu rendern.
Okay. Okay, und Fetch?
Genau, und Fetch wird jetzt, es wird eben nicht mehr vor diesen ganzen Lifecycle-Hooks aufgerufen, sondern eben mittendrin in diesen View-Lifecycle-Hooks.
Das ist auch eine Methode?
Das ist auch eine Methode, ist genau das gleiche wie Async Data.
Wie Mounted?
Genau, ist einfach eine Methode, die dann ausgeführt wird. Und da ist jetzt einfach der Unterschied, darauf wird nicht mehr gewartet, bevor es gerendert wird. Du kannst dir also nicht sicher sein, dass diese Daten da sind. Die können einfach dynamisch nachgeladen werden. Da gibt es jetzt, glaube ich, eine globale Property, die heißt an so einer Komponente, ich weiß nicht, Fetch aufgelöst. Was heißt aufgelöst auf Englisch? Ich weiß es nicht.
Fetch Resolved.
Ja, Fetch, ich glaube, es heißt Fetch Resolved, ist die Variable, dass du einfach weißt, okay, ist dieser Fetch durchgegangen. Der Vorteil ist halt, ich kann das jetzt in allen Unterkomponenten und so machen. Der Nachteil in Anführungsstrichen ist, ich muss mir jetzt halt darum Gedanken machen, ist das resolved oder nicht? Und das ist jetzt auch gerade im Moment noch so ein bisschen, meiner Meinung nach, also in diesem Vorschlag, als sie Fetch umgebaut haben, wurde auch nachgefragt, gibt es denn eigentlich dann Async Data noch? Wofür wird denn Async Data noch genutzt und so? Das stelle ich mir auch noch so ein bisschen die Frage. Für mich ist der größte Unterschied im Moment, dass eben Async Data etwas ist, was komplett vor dem Rendern ausgeführt wird und Fetch eben während des Renderns. Das heißt, ich bin mal gespannt, was man so in der Wirklichkeit, wann man das eine und wann man das andere nutzt, so, ob es einen Use Case dafür gibt, dass ich da halt sicherstellen möchte, dass ich mir eben keine Gedanken darum machen möchte, wie meine irgendwelche Spinner oder sowas anzeigen möchte. Ich bin mal gespannt in der Realität, was man da eher nutzt. Ich glaube, du kannst sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen rein theoretisch. eine Applikation bauen, muss nicht beides nutzen.
Gefühlt können wir das jetzt noch nicht hinreichend beantworten, sondern ja. Ich glaube, wir müssen es mal ausprobieren. Also vielleicht stoßen wir ja bei unserer Entwicklung dann wirklich darauf, diese beiden Ansätze mal auszuprobieren und welche für uns sich besser anfühlt.
Wenn ich nicht weiß, wann dieses Fetch da ist, dann kann ich das auch nicht serverseitig rendern, oder?
Du hast die Möglichkeit, bei einer Komponente zu sagen, ob du Fetch serverseitig awaitest. Also du kannst schon Fetch, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, weshalb ich den Unterschied noch ein bisschen weniger verstehe, ist, du kannst dem Fetch sagen, lass es serverseitig rendern und dann würde er halt das erst an den Client schicken, wenn der Fetch wirklich auf dem Server awaited wurde.
Okay. Nee, hätte ich nämlich jetzt gesagt, das Fetch kann ich ja dann noch einfach nachbauen, wenn ich sowieso, also warum ist das in dieses Framework reingewandert? Aber dann ist das wahrscheinlich die Funktionalität, warum die das dazu gebaut haben.
Genau, du kannst es trotzdem awaiten, ja, auf der Serverseite. Und das wäre auch wieder der Punkt, wenn du Time to Content so, wenn du die erste Seite, die du lädst, lass es halt serverseitig awaiten. Damit, weil vielleicht die Verbindung des Servers besser ist als die des Clients, so lass es ihnen schon alles aufbauen, gerade auf schlechteren Devices, schickst es rüber und danach ist es aber so, wenn er die nächste Seite aufrufen würde, würde dann der Client den Fetch der nächsten Komponente ausführen.
Und dann ist die Komponente aber schon da, dann muss die halt zusehen, dass sie einen Zustand rendert, wo sie die Daten noch nicht hat.
Genau, ja.
Okay.
Mhm. Und es ist halt wirklich, cool. Das vielleicht auch selbst, wenn man sagen würde bei Fetch, render es serverseitig, würde ja spätestens, wenn ich die zweite Route lade, würde eben nicht mehr diese Loading-Bar von Nuxt kommen, wenn ich Fetch nutze, sondern dann musst du dir halt spätestens da beim Client Gedanken machen, was mache ich, wenn es noch nicht fertig gerendert ist, wenn da noch irgendetwas fehlt. So.
Ghost Loader.
Genau.
Ja, genau. Aber da fängt es halt an, wirklich so ein bisschen. Das ist das, was jemand vermeinte, so dieses Konzeptionelle, was läuft jetzt auf dem Server und was eben auf dem Client. Und da ist auch das Interessante, ich brauche ja, wenn ich in Node bin, also keine Ahnung, wenn ich im Browser bin und ich möchte einen HTTP-Request ausführen, kann ich auch einfach die Library des Browsers nehmen. Muss jetzt nicht sowas wie Axios oder sowas nehmen. In Node muss ich ja eigentlich irgendetwas nehmen. Und ich glaube, das bringt Nuxt auch direkt mit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es direkt Axios ist, was man nutzt, oder ob es irgendwas Gerapptes von Nuxt ist.
Ich glaube, das ist nochmal gerappt.
Ich glaube auch.
Ne? Ich glaube, es gibt dann Unterscheidungen, je nachdem, auf welchem Environment das läuft, halt welche Bibliothek und Anbindung es dann macht.
Genau, aber du nutzt dann Nuxt Axios, sodass du halt den gleichen Code schreiben kannst, dass der halt im Server als auch im Client funktioniert. Das halt nicht irgendwie dann am Ende der Node-Prozess sagt, hey, Moment mal, die HTTP-Request-Bibliothek kenne ich gar nicht so.
Das jetzt ist, glaube ich, gar nicht so einfach ist, direkt in den Kopf zu bekommen und gerade das Konzeptionelle darum ein bisschen schwierig ist. Wie viel, denkt ihr denn, muss man in der tatsächlichen Entwicklung sich Gedanken darüber machen oder ist das praktisch alles so vorgesehen, dass dir das irgendwie egal ist, was jetzt serverseitig, was clientseitig irgendwie passiert?
Erst wenn es schief läuft.
Das ist immer so der Ansatz. Gute Frage. Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen auch von der Komplexität einer Anwendung abhängig. Also gerade wenn man sich mal unser Beispiel anguckt, werden wir, glaube ich, sehr wenig überhaupt in den Fall kommen, dass wir überhaupt dieses Async-Data brauchen. Vielleicht jetzt sagen wir für lotum.com weniger als jetzt für die programmierbare Webseite. Aber wenn du natürlich komplexe Applikationen hast, die verschiedene Bereiche vielleicht auch an der Seite darstellen, ist es schon wahrscheinlich ein Use Case, der häufiger auftritt. Und dann musst du, glaube ich, auch mehr diese ganzen Internas verstehen, was so passiert.
Mhm. Und also zumindest, was man so gelesen hat, ist auch, das sind dann die Stellen, wo zumindest wurde auch gesagt, so Debugging wird dann irgendwann halt echt ein bisschen nervig so, weil es dann halt ein bisschen schwierig wird, so von was jetzt gerade im Server läuft oder was im Client läuft, wo Sätze Breakpoints und so. Das war das zumindest, was man jetzt so ein bisschen liest, so wenn Probleme auftreten, ist Debugging schon ein bisschen nervig und halt auch sowas wie, da kommen wir später nochmal zu, man kann ja auch Plugins und so nutzen, auch View-Plugins, aber so die Unterstützung, dass das halt sowas, so ein SSR-Ansatz unterstützt, ist wohl nicht unbedingt bei allen Plugins gegeben und so. Da bin ich jetzt nicht so drin, aber es ist wohl, ja, ich glaube, es gibt schon einige Fallstricke auch nochmal. Aber ich glaube, so vom Gefühl her nach dem ersten Lesen ist diese erste Hürde zu überspringen, erstmal zu verstehen, was passiert denn wo. Zumindest vom Lesen her würde ich sagen, wenn man das einmal verstanden hat, geht es ganz gut von der Hand, aber der Teufel steckt wahrscheinlich wie immer im Detail, wie gut es dann wirklich funktioniert.
Mhm.
Who knows?
Mhm.
Ja, und um das zu unterscheiden, gerade in diesen Lifecycle-Hooks, gibt Nuxt halt so ein, am Window-Objekt gibt es, am Window-Objekt. Window-Objekt hast du ja zum Beispiel auf der Serverseite nicht. Da gibt es einfach eine globale Variable, die nennt sich process.client. Da kannst du sozusagen in diesen Lifecycle-Looks einfach checken, bin ich auf dem Server oder laufe ich gerade im Client und kannst dann halt, wenn du irgendwo in einem Teil was tun willst, was auf beiden Seiten ausgeführt wird, kannst du da halt überprüfen, so, keine Ahnung, wenn Process Client Server ist, führt es halt aus, ansonsten nicht. Genau, sind wir schon ziemlich weit gekommen, ne, was unsere Directory Structure angeht. Wir haben Pages und wir haben Components. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich der so konzeptionell interessanteste Teil so. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch was, was so diese ganze Unterhaltung war jetzt, klar, jetzt spezifisch für Nuxt, aber das ist eigentlich das, womit man sich konzeptionell einfach mal so mit beschäftigen muss, egal was man jetzt, ob man jetzt React und Next macht oder ein anderes SSR-Framework so. Deswegen fand ich den Teil schon nochmal relativ interessant.
Ja, das finde ich, glaube ich, auch der interessanteste Teil. An der Stelle könnte man, glaube ich, noch ansprechen, was es halt noch für weitere Eigenschaften gibt, die man an diesem Page-Objekt zurückgeben kann. Zum Beispiel hätte ich jetzt mal rausgegriffen, einfach dieses Layout. Objekt, weil mit dem Layout kannst du letztendlich auch Template-Seiten, also Nuxt bietet dir so eine Art Masterpage-Layouting-System, wo du sagen kannst, du hast halt für bestimmte Bereiche deiner Seite eine Masterpage. Die Masterpage hat an irgendeiner Stelle immer, sagen wir mal, dieses Nuxt-Platzhalter und dieser Nuxt-Platzhalter wird dann durch die Inhalte der Seite halt dann gefüllt. Und über, sagen wir mal, diese Layout-Property an der Page kannst du sagen, zum Beispiel welche Masterpage möchtest du jetzt das Block-Layout zum Beispiel verwenden, weil du für den Block immer den gleichen Aufbau hast. Und bietet von daher letztendlich sehr schön integriert letztendlich so ein Masterpage-Layouting-Konzept, was du dann einbinden kannst. Genauso wie noch die Head-Funktion. Ja, ist das eine Property oder?
Dabei wäre gerade das, was du gesagt hast, man kann in einer Page ein Layout definieren. Es gibt ja diesen Layout-Ordner, ne? Und
genau, da werden die abgelegt.
Da legst du standardmäßig eine Default.View rein und das ist die, wenn du nichts definierst, nutzt das jeder. Du würdest wahrscheinlich in der Default.View einfach deine Navigationsleiste oben machen. Also das heißt, diese Navigationsleiste liegt in einem Layout-File und jede Seite, die gerendert wird, wird halt diese Default.View geladen, oben die Navigationsbar angezeigt und in diesem Nuxt-Container wird dann halt die jeweilige Seite angezeigt. Und eben pro Page könnte man aber auch einen anderen Layout-Namen definieren, keine Ahnung. Das kannst dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel für einen Layout-Namen, aber er würde dann im Endeffekt gucken, wenn du sagst, keine Ahnung, Layout Other Header oder sowas, würde er halt gucken, gibt es einen Layout-File im Layout-Ordner, die heißt other-header.view und würde dann im Endeffekt dieses Layout nehmen für die Seiten, die das definiert haben, genau. Aber das ist so ein bisschen, deswegen haben wir diesen, vielleicht damit schon den nächsten Ordner schon abgehandelt, der sich eben Layouts nennt.
Ja. Weißt du, ob man auch, sag mal, Layouts verschachteln kannst, dass du auch Layout-Dateien von anderen Layout-Dateien ableiten kannst? Dass du zum Beispiel sagst, zum Beispiel für die Blogseite hast du natürlich, sag mal, dein normales Header-Bar-Scaffold, hast aber dann letztendlich bestimmte Bereiche, die nur auf dem Blog. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
wenn, glaube ich, musst du das wahrscheinlich in der Layout-Datei,
weiß nicht,
ob man da eine andere Layout-Datei importieren kann oder so, weil du kannst ja pro Page immer nur ein Layout anzeigen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du diese Layouts in sich nochmal verschachteln kannst.
Ja. Du kannst ja zumindest Komponenten sharen zwischen den Layouts,
oder? Ja, stimmt, genau. Wahrscheinlich wird man es dann eher über Komponenten regeln.
Ja. Ich gehe aber auch beides.
Who knows?
Der andere Block, glaube ich, der interessant ist an dem Page-Konstrukt, ist eben die Header. Ist das eine Property oder eine Funktion? Auf jeden Fall eine Property, wo du letztendlich auch Header-Eigenschaften überschreiben kannst, also was sozusagen dann im Header-Block der Seite dann generiert wird.
HTML.
HTML, genau, das HTML-Header, das stimmt, hätte man dazu sagen sollen. Das ist so, dass du in der Konfiguration grundsätzlich, sagen wir mal, so Default-Parameter eben für deine Header-Eigenschaften, Properties eben hinterlegst. Die kannst du aber dann auch seitenspezifisch überschreiben. Sowas wie der Title, den willst du natürlich irgendwie vielleicht auf dynamischen Seiten halt dann auch generieren. Mhm. Und das geht eben dann, indem du halt auf dieser Page Components eben dieses Header-Objekt dann zurückgibst.
Genau, und das ist halt schon, da jetzt die Seiten halt wirklich auch geladen werden, ist es halt, glaube ich, einfach für diese Frameworks ein bisschen einfacher, einfach das zu überschreiben, weil das ja schon ein bisschen, liest man ja viel im Internet bei diesen Single-Page-Applications, man muss mit ein bisschen mehr Workaround, wenn man diese Meta-Tags überschreiben möchte. Ich glaube, das beste Beispiel, was im Internet immer genommen wird, ist zum Beispiel, wenn ich irgendetwas auf zum Beispiel Facebook sharen möchte und einen Link sharen möchte, kann ich aber in der Single-Page-Application schon einen Link sharen, dass ich direkt an diesen Punkt komme, aber dass dann da in dem Preview die richtigen Meta-Tags angezeigt werden, wie etwas, was dann zum Beispiel user-spezifisch irgendein Bild angezeigt wird oder so, das ist meistens bei diesen Single-Page-Applications einfach ein bisschen schwieriger und das bringt halt so Nuxt relativ oder ich glaube generell diese Server-Side-Rendered Frameworks halt einfach mit, dass ich halt pro Page das viel dynamischer machen kann, weil ich halt wirklich eine separate Seite dann lade. Was halt viele dann sagen, das wird auch als Vorteil genannt, wenn man so sich vergleicht, soll ich Nuxt nehmen oder nicht, ist das auch einer dieser Vorteile, dass ich eben diese Meta-Tags dann oder den Head-Bereich relativ einfach verändern kann.
Mhm. Ich glaube, was in dem Bereich von den Pages noch zu erwähnen sind, vielleicht solche dynamischen Page Components, wo du sagen kannst, also du hast ja nicht immer letztendlich nur statische Seiten.
Produktseiten.
Produktseiten zum Beispiel.
Erzähl schnell.
Ich glaube, das ist einfach so eine gewisse Konvention.
Wir wollen Skier verkaufen.
Skier. Das war ein damaliges Beispiel, ne? Bei welcher Folge war das? War das der Skishop?
Oh, das ist schon länger her, dass wir die Skier verkaufen wollten.
Wir sollten dieses Beispiel mal ein bisschen ausarbeiten und so, dass Leute immer, wenn wir vom Skishop reden, genau wissen. Und dann müssen wir uns gar keine Beispiele mehr ausdenken.
Das stimmt.
Okay.
Okay, wir verkaufen
ihr wolltet Skier verkaufen.
Ja. Also wir hatten ja vorhin erwähnt, dass damals normale statische Seiten einfach nur mit dem Routennamen dann hinterlegt werden. Und genauso kannst du, glaube ich, auch von der Konvention etwas sagen. Du hast irgendwie einen Unterstrich, Slug zum Beispiel, Punkt View. Und das ist einfach für Nux dann halt ein Indikator, okay, an der Stelle ist es eben keine statische Seite, sondern etwas, was erst beim Inhalt, beim Rendern, zum Beispiel auch im Patch, also Async Data oder im Fetch Block eigentlich definiert wird. Das heißt, ich übergebe dann, bekomme dann in meinem Request-Objekt oder sogar am Kontext-Objekt eben diese Routen-Parameter mitgegeben und habe dann zum Beispiel, wenn ich das unterstrich Slug genannt habe, eben die Seite eben Slug-Property, die ich dann interpretieren kann und anhand dieser Information zum Beispiel eines Slugs oder einer ID natürlich dann meinen dynamischen Request machen kann.
Oder um Ski-Name, wenn wir bei Ski sind.
Genau.
Oder Ski-Name.view.
Ja.
Ja.
Also ist das halt eben gelöst, dass man relativ einfach mit so einer Konvention eben halt ermöglichen kann, dass dort eben auch dynamische Inhalte geladen werden kann. Ich weiß gar nicht, wie das dann bei der Static Site Generating
funktioniert. Ja, das fragen. Genau, also im Endeffekt ist das ja was View-Router mitbringt, so dass ich halt einfach URL-Parameter dann an die Komponente übergebe. Also bei Static Site Generation, also ich glaube vielleicht eine Sache, die wir ein bisschen übersprungen und die nochmal relevant ist, Nux nutzt under the hood ja View-Router, aber ich mache eigentlich gar nichts mit dem View-Router, sondern Nux macht das automatisch anhand dieses Pages-Ordners. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. In dem Pages-Ordner muss ich eine Ordnerstruktur anlegen, muss ich an der Konvention halten und danach generiert Nux automatisch meine Routen und er würde halt erkennen, wenn ich etwas mit Unterstrich Skiname.view mache, weiß okay, das ist eine dynamische Komponente, die je nach Input etwa anders gerendert wird. Beim Static Site Generation, das war ja, glaube ich, gerade die Frage, Sebi, oder?
Ich wollte fragen, wenn ich einen Unterstrich habe, wie macht er das?
Genau, beim Static Site Generation würde er es so machen, dass er beim Rendern weiß, okay, das ist eine dynamische Seite, dann schaut er sich diesen Async Data oder Fetch Block an, lädt, ich weiß gar nicht, ob man da Async Data machen muss, weiß ich nicht, sagen wir mal Async Data Block, lädt zum Beispiel von deinem Content Management System, sagt, hey, gib mir alle Ski. Und dann lädt er die und dann kriegt er 100 Ski zurück, die alle eine ID haben und würde für jeden dieser Ski eine Seite vorrendern. Das heißt, ich habe dann wirklich auf meinem...
Sie generieren?
Er würde sie wirklich generieren, ja. Er würde die ganze Seite mit seinen Inhalten vorgenerieren, wenn ich eine Static Site Generated Seite habe.
Beim Deploy.
Ich weiß jetzt, man kann trotzdem auch bei Static Site Generated Seiten weiterhin sowas wie Fetch oder so benutzen, dass danach dynamisch auch nochmal im Client was nachgeladen wird. Deswegen weiß ich nicht, das hatte ich ja vorhin gesagt, ob sozusagen bei Deploy, keine Ahnung, 100 Skis generiert werden und wenn wir im Content-Management-System einen neuen Ski einpflegen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich dann die Seite komplett neu deployen muss oder ob dann nicht diese, wenn er die ID nicht kennt, halt dann den Async-Block im Client dann ausführen würde. Das weiß ich nicht so ganz genau, weil das hat mich eigentlich gefragt, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich da etwas ausführe, das neu... Aber ich weiß es nicht. Ob es vielleicht sowas gibt wie, keine Ahnung, wenn ich nicht eine vorgenerierte Seite habe, dann nimm diese leere Seite und führe halt den Async-Data-Block auf dem Client aus. Weiß ich nicht genau.
Aber es ist wahrscheinlich auch nicht das beste Beispiel, oder? Würde man einen Online-Shop mit Skiern Static-Site-mäßig generieren?
Nee, das würde es wahrscheinlich nicht machen.
Ja. Aber zum Beispiel wird oft ein Block als Beispiel genannt. Da habe ich mir halt wirklich, also keine Ahnung, das beste Beispiel ist eigentlich die Nux.js-Seite. Da wird Dokumentation live gestellt. Ich meine, da ist es nicht so, dass ich jede Woche einen neuen Eintrag erstelle, so, sondern wenn ich eine Version release, dann kann ich auch meine Seite kurz neu bauen. Bei einem Block, wo ich wirklich irgendwie neue Artikel mache.
Was ist denn der Nachteil, wenn du es komplett neu generierst?
Einfach nur Zeit, die es dauert. Also
dürfte nicht so lange dauern, oder? Also selbst wenn du jetzt irgendwie 100 Ski oder 1000
Ski hast. Ist die Frage, es muss halt, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn du derjenige bist, der die Seite erstellt hat und auch derjenige bist, der die Blog-Einträge schreibt, finde ich es okay, einen Blog-Eintrag zu machen und dann vielleicht deine CI-Chain anzuwerfen, zu sagen, jetzt generier's mal neu. Ja. Wenn du eine Seite für Nicht-Techies baust und die erstellen einen neuen Blog-Eintrag, weiß ich nicht, kannst du wahrscheinlich auch irgendwie auch per automatischen Hooks die Seite neu generieren lassen.
Mhm. Ist ja auch mal die Frage, wo solche Informationen gepflegt sind. Weißt du, wenn du so ein CRM-System hast, also da musst du natürlich genau dieses halt Neubauen der Seite anstoßen. Und gerade wenn du halt überlegst, sowas wie ein Blog und zum Beispiel auch so Tools wie Netlify bieten dir die Option, sobald du letztendlich dort eben eine neue Blogseite angelegt hast, wird automatisch dieser ganze Prozess dieses Neubauens angestoßen und damit eine neue Version.
Woher weiß Netlify das? Das ist, dann
das, einfach das ist einfach ein Push, glaube ich. Also es ist einfach, das ist einfach, weißt du, wie so ein Git-Repository-Ansatz.
Aber vielleicht ist es dann wirklich wahrscheinlich, also vom Konzept her ist es wahrscheinlich eher so, wie als das, also wahrscheinlich ist es wirklich so, es muss einfach neu generiert werden.
Ja.
Würde ich jetzt auch eher sagen.
Ja.
So, und dann muss wahrscheinlich irgendwie...
Du kriegst eigentlich durch dein Tooling drumherum letztendlich mit, wann diese Änderungen erfolgen, checkst die eben ein und dadurch wird letztendlich irgendein Continuous Integration Deployment System halt eben die Arbeit übernehmen, dann das Bauen zu übernehmen und die Sachen dann auszurollen. Und
aber deswegen kann man wahrscheinlich sagen, muss man sich auch fragen, wie häufig werden Inhalte aktualisiert und wie schnell muss eine Inhaltsänderung da sein. So.
Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage, die man sich halt für die Wahl oder sagen wir, die Überlegung für ein, also jetzt sowas wie Nuxt oder welche Nuxt-Version oder welchen Render-Mode ich nutze, dann eben vorne anstehen.
Ja, aber gib uns doch da mal gerne Feedback. Vielleicht reden wir auch Mist und es geht doch so, dass man es nicht immer neu anstoßen muss. Würden Sie auf jeden Fall interessieren, weil, wie gesagt, wir sind dabei, es zu evaluieren und gerne auch mal irgendwie Erfahrungen und so teilen. Ja. Auch gerade, was wir vorhin noch meinten mit so Problemen, die man stößt und so.
Ja.
Klar, können wir Blogbeiträge lesen, machen wir auch, aber...
Ich glaube, es ist auch ganz spannend, auch auf dieses Thema noch ein bisschen zu vertiefen, wenn wir da mehr Erfahrung gesammelt haben, vielleicht auch nochmal einen Experten irgendwie dann für den Podcast zu gewinnen, um einfach nochmal diese ganzen Details nochmal erörtern zu können.
Expertenfolge wäre cool, ja. Okay.
Haben wir noch was Wichtiges?
Ja, ich glaube eigentlich, also wir können ja natürlich noch so ein bisschen drauf eingehen, so was es noch für andere Ordner gibt, sowas wie, dass du Middlewares hast und sowas, die du ausführen kannst, aber ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt der uninteressantere, also es ist dann, geht dann schon sehr ins Detail. So, ich glaube fast, dass das für einen Überblick für mich eigentlich nicht schlecht. Wenn du das vorhin noch gemeint, so Content-Modul fandest du sehr interessant, ob du dazu noch was sagen willst? Oder?
Also Content-Modul ist eigentlich nur nochmal so eine Möglichkeit, halt deine Daten in irgendeiner anderen Form vorzuhalten. Dass du zum Beispiel sagst, für solche Sachen wie Job-Postings haben wir das, pflegen wir das entweder in JSON-Datei oder in irgendwelchen Markdown-Dateien. Da wollen wir noch nicht die finale Datei oder auch das JavaScript irgendwie erzeugen. Abgelegt wird es dann auch in einem speziellen Ordner Content und es bietet dir einfach nochmal eine Erweiterung, dass du halt dann so ein $Content-Objekt bietet. Und du hast da, glaube ich, eine Abfragesprache, die sehr ähnlich zu MongoDB ist, wo du halt auch wirklich sagen kannst, du möchtest dir alle Inhalte, die jetzt in einem Content-Ordner, in einem Unterordner drinstecken, möchtest du queryen. Du kannst bestimmte Daten aus diesen Strukturen auslegen, dass du halt bestimmte Inhalte, die du nur ziehst. Also hast eigentlich da eine gute Möglichkeit. Und das findest du, glaube ich, auch in sehr vielen anderen Static-Site-Generatoren dann wieder, wie zum Beispiel Gatsby oder auch GridStorm bei Vue, dass du halt irgendeine Möglichkeit schaffst, nochmal so eine Abfragesprache irgendwie auf die Daten zu nutzen, um eigentlich nur die Daten zu hier rauszuholen, die du benötigst.
Aber das wäre jetzt für Daten, die ich dann wirklich als Files mit in meinem Repository
liege. Genau, die checkst du genauso mit ein. Also du machst die Pflege letztendlich genauso wie das mit anderen Daten. Nur du musst nicht, sag mal, dieses SC-Format nutzen, sondern du hast da noch eine, so eine Abstraktionsebene. Weißt du, wie du es ja mit deinen JSON-Daten ja auch machen würdest. Du sagst, du schreibst eine View-Page, eine View-Component für irgendwie einen bestimmten Bereich, zum Beispiel einen Blog-Eintrag. Die bezieht sich ihre Daten aus irgendeinem Konstrukt. Und genau das, was du jetzt in der JSON-Datei jetzt über die API gesendet hast, kannst du aber auch, sag mal, einfach in Verzeichnis ablegen und letztendlich geht dann Nuxt hin und generiert beim, zum Beispiel auch durch die Static Site Generation, für jede dieser Inhalte, die es dort findet, eben eine eigene Seite und macht diese Überführung letztendlich dieser abstrakten Inhaltsform in deine letztendliche Zielinhaltsform.
Das klingt ja ganz cool.
Das klingt sehr cool, ja. Ich glaube es.
Let's do it, Fabi.
Was, ich muss was machen?
ich habe also jetzt Lust, das mal auszuprobieren.
Ja.
Der Dennis auch.
Ich auch, ja. Ja, aber muss auch sagen, es war mal wieder auch ein Konzept, was irgendwie schon sehr interessant ist. Also ich bin mal gespannt, wie viel Overhead es am Ende mitbringt und wie viel Vorteile. Also wir haben eigentlich überhaupt nicht über so Sachen, Dennis, warum hast du so Fragen eigentlich nicht gestellt? Nicht, dass ich sie beantworten könnte, aber sowas wie viel Zeit prozentual spare ich ein für eine First Paint oder wie viel schneller ist der Time to Content? Frag's bitte nicht, weil ich weiß es nicht.
Okay, aber wir
aber die
werden es ja, genau, also tatsächlich glaube ich, ist wichtig, dass wir, oder was heißt wichtig, wir werden auf jeden Fall dann nochmal ein Follow-up machen in unserem Podcast und ja dann auch berichten, wie wir es tatsächlich einsetzen und zu was wir uns am Ende entschieden haben, womit wir das umgesetzt haben und was wir eben da für Learnings hatten. Von daher ist, glaube ich, schon mal gut, diesen Einblick jetzt zu haben. Und genau, wenn es dann, das wird noch ein bisschen dauern, aber auch zu einer neuen Programmierbar-Webseite geht, wollen wir das eben auch ein bisschen mehr noch teilen, auch den Code ein bisschen mehr zeigen. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema abgeschlossen.
Ja.
Oh.
Oh.
Aber wir haben noch die Pick of the Days.
Ja.
Yay. Die kommen jetzt. Sibi, fangen wir mit dir an.
Irgendwann war ja mein Pick, glaube ich, mal Brave oder so, als besonders privacy-mäßiger Browser etc. und schnell. Und heute ist mein Pick of the Day die Safari Developer Preview, weil die hat auch diese Privacy-Sachen drin und ist auch schnell. Und der Web Inspector, weiß gar nicht, ob das heißt ja so, die DevTools von Safari gefallen mir sehr gut, haben guten Schritt nach vorne gemacht.
Browser habe ich schon. Du täglich?
Ja, habe ich schon lange.
Deine Entwicklungsarbeit? Auch? Ja. Oder nur so, wenn du privat browsen willst?
Ich habe, weiß nicht, ich habe fünf Browser die ganze Zeit.
So rumtausche. Entscheiden.
Und jetzt gerade ist mein Lieblingsbrowser der Safari.
Wir können eine Profil. Kategorie machen, so Lieblingsbrowser von Sevi.
Lieblingsbrowser of the Month.
Heutiger.
Cool.
Ja, das war meins.
Ist das denn? Einhergehend? Nee, das ist unabhängig. In meinem Kopf war gerade so ein bisschen, weil bei iOS ist es ja durchaus, dass das immer sehr gekoppelt ist, neue Features in Safari an die Systemversion, aber das ist bei Mac ja nicht gebundelt. Ne?
Nee, du hast aber recht. Safari 14, weiß ich nicht. Die nächste Safari-Version, die gibt es wirklich nur mit macOS 11 dann.
Okay.
Deswegen war ich ganz froh, dass schon der Web Inspector, der neue, der auch in Safari 14 drin ist, in der WebKit-Developer-Preview drin ist.
Okay, verstehe.
Das fand ich gut.
Dann schließe ich mich vielleicht ganz kurz an, weil es thematisch einigermaßen passt. Ein Tipp für all die, eine erfreuliche Nachricht an alle iOS-iPhone-User. Tatsächlich habe ich mich mal wieder nach Jahren getraut, die Public Beta auf meinem ganz normalen Produktiv-iPhone zu installieren. Und ich bin es gibt zwei Seiten. Ich bin sehr überrascht, was die Qualität angeht. Also super schnell, überhaupt nichts, was bis jetzt nicht funktioniert hat. Also läuft an einigen Ecken besser als iOS 13 gefühlt. Aber die neuen Features halten sich auch in Grenzen. Also ich habe früher mehr mit einem iOS-Release rumgespielt. Gibt ein paar coole Neuerungen. Und wie immer braucht es natürlich noch ein paar Entwickler, die neuen Sachen einbauen, damit es dann irgendwie richtig schön wird. Aber zumindest mein limitierter mit einem Gerät Erfahrung ist so, kann man ruhig machen und habe auch viel Positives schon drüber gelesen. Von daher iOS 14 Beta installieren und Apple Feedback senden, falls was nicht funktionieren sollte.
Und von mir kriegst du ein Bambi für Mut.
Ich warte auch mal lieber bei Apple-Produkten.
Warum? Weil er iOS 14 installiert hat oder weil er iOS 14 als Pick of the Day nimmt? Was ist mutiger?
Auf sein Produktivtelefon. Wir hatten ja schon alle möglichen Sachen, dass die iCloud dann verhackstückelt ist, dass irgendwie, wenn meine ganzen Fotos und Kontakte da drauf sind, dann geht irgendwas nicht. Nee, aber
ja, cool. Aber das ist sicherlich. Also das ist, ich habe das oft genug mitgemacht und oft genug mich tierisch geärgert danach, dass ich wieder den Schritt gemacht habe, irgendwelche Pre-Release-Software zu installieren. Und diesmal ist einfach alles sofort da, ohne irgendwie irgendeine Verzögerung, irgendwie alles da. Also
keine Angst. Hast du Glück gehabt.
Ja.
Nice.
Ja. Fabi, hast du was gefunden?
Ja, dieses Mal haben sich der Sebi und ich, wir freuen uns ja immer auf Podcast-Aufnahmen, aber heute haben wir uns ganz, ganz doll gefreut, weil wir damit nicht arbeiten müssen, weil wir uns gerade mit einem Memory Leak beschäftigen und es macht keinen Spaß, sage ich mal so. Und wir müssen gleich wieder da zurück, deswegen können wir noch länger uns unterhalten. Genau, da hatten wir in dem einen Zuge, den wir schon ein paar Mal genutzt, aber jetzt nochmal intensiver genutzt, bietet ja Chrome über den Chrome Inspect Tab oder die Chrome Inspect URL nochmal dedizierte DevTools für Node, wo ich mich einfach mit einer Node Instance verbinden kann und da sowas wie ein Heap Snapshot und sowas machen kann, ein bisschen Memory Leaks analysieren kann und da nochmal, also irgendwas, was man selten nutzt, selten braucht, wenn man es braucht, nicht kennt und wieder ergoogeln muss, Ja, fand ich nochmal ganz, also grundsätzlich da einfach nochmal per Debugger drauf zugreifen zu können. Man sieht halt die Konsole, man kann CPU-Profiling machen, ein bisschen Memory-Profiling. Ist einfach ganz gut zu wissen, dass es das gibt.
Hat euch auch geholfen, die Fehler zu identifizieren? Das nicht, aber
vielleicht können wir in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr zu unserem Memory-Leak dann erzählen, falls wir ein bisschen mehr was dazu haben. Aber wir hatten ein bisschen Probleme damit, Heap-Snapshots auf unserem Production-System auszuführen. Ja, es hat uns insofern geholfen, dass es irgendwie scheinbar nicht wirklich im Heap liegt. Also jetzt gehen wir wieder sehr ins Detail, aber es gibt ja verschiedene Teile des Memories und der Heap, das ist der, den der Heap-Snapshot sich wirklich dann anschaut, da haben wir kein Leak, sondern im RSS. Aber gut, wie auch immer, es war ganz gut, wir konnten es einkreisen, aber es hat uns nicht auf den Fehler geführt, vielleicht so. Ja, also die Dedicated DevTools for Node im Chrome, kann man nochmal nennen.
Danke, Fabi. Jojo.
Ich habe zwei Online-Tools zu entwickeln von Flutter, oder eigentlich eher vom kleinen Flutter Component. Das ist einmal CodePen, hat jetzt eben auch die Unterstützung für Flutter eingefügt. Findet man unter codepen.io pen/pen/editor/flutter. Also es ist nicht so ganz direkt irgendwie zu adressieren, zumindest habe ich keine Möglichkeit. Packen wir in die Shownotes, genau. Und genauso auch eben auf Dartpad. Und das ist ein bisschen einfacher, wenn man dort eben dann ein neues Pad erstellt, kann man unter Create direkt eine Flutter-App ausprobieren. Und das nutze ich gerade sehr viel, um wirklich so kleine Components mir anzuschauen oder auch zu verstehen, weil es ja auch, sag mal, im Flutter-Bereich sehr viele Widgets gibt und manchmal die Funktionalität auch sehr anders ist, wie man es vielleicht aus CSS gewöhnt ist und man doch vieles sich erstmal so ein bisschen angucken muss, um die Funktionalität zu verstehen. Und das ist da sehr schön, dass man nicht jedes Mal irgendwie ein Editor braucht oder auch, sag mal, eine App braucht, um das hochzufahren, sondern es direkt hier online machen kann. Und das funktioniert wirklich sehr gut.
Cool. Ah, Jinx.
Spielst du Chips und Cola, sagt man da.
Ja, oder Jinx. Kümmel und Brot.
Was? Kümmel und Brot? Salz und Brot gibt es doch zur Einweihung.
Okay. Schnaps und Bier.
Ja, das hätten wir gerne.
Dann vielen Dank euch allen für die interessante Folge.
Danke, Dennis.
Fabi. Zwei wunderschöne Wochen.
Danke, Sebi.
Und
danke,
Jojo. Fabi, du bist das nächste Mal, du bist noch da, ne?
Nächste Folge bin ich noch da.
Gut. Also brauchen wir nichts mehr. Alles klar. Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Thank you.